Sprich noch ein Wort von Jesu. Vielen Dank für dieses schöne Lied, welches uns ermutigt, von Jesus zu reden. Und das wollen wir auch heute Morgen machen. Wir wollen von Jesus reden, über Jesus, über Gott. Und der Bruder hat erwähnt, Worte des Lebens. Ja? Worte des Lebens aussprechen. Diese Worte finden wir in der Bibel und das ist so schön und immer wieder bereichernd. Und wir freuen uns heute Morgen auch hier zu sein unter euch. Für mich ist es das erste Mal und viele von euch kenne ich nicht persönlich, vom Sehen schon eher, vielleicht, ja. Aber ja, dann wollen wir uns kennenlernen. Und als wir heute Morgen so losgefahren sind, haben wir so ein bisschen mit den Geschwistern Merck, die sind ja mit uns hier, über das Wetter gesprochen und wie das Wetter werden soll. Und da hat es geheißen, dass es hier schön werden soll, bei euch, ja, bei uns eher nicht. Und als wir hier ankamen, gingen wir so raus, wir waren ein bisschen früher dran, und es war tatsächlich schon so schön, sonnig, warm. Da habe ich gesagt, ja, das ist wirklich schön. Da haben wir alles richtig gemacht heute. Haben wir heute alles richtig gemacht. Naja, nicht falsch verstehen. Wenn es regnen würde, würde man auch kommen. Aber es ist schön doch, wenn wir alles aus der Hand Gottes nehmen können, Sonnenschein und Regen, ja, und sich daran erfreuen dürfen. Und ich möchte auch herzliche Grüße von unserer Gemeinde euch weitergeben. Es ist doch gut, auch im Geist verbunden zu sein. Es war Ende des letzten Jahres, Ende 23. Da hatte ich relativ viel zu tun, sowohl auf der Arbeit als auch privat und auch in der Gemeinde. Und es gab so verschiedene Situationen, Fragen und Meinungen. Und der Feind hat all das ausgenutzt, um mich anzugreifen. Und ich hatte Anfechtungen von verschiedenen Seiten, Kämpfe. Wisst ihr, Gott hat uns gesagt, Gott ermutigt uns eigentlich in seinem Wort, das geistliche Land Kanaan zu erobern, ja? Nicht in der Wüste zu bleiben, sondern wie Josua seinerzeit mit Israel Kanaan erobert hat, so sollen wir das Geistliche im geistlichen Bereich Kanaan erobern. Gott will nicht, dass wir in der Wüste bleiben. Und so wie es damals ein Missverständnis war, dass die Israeliten 40 Jahre in der Wüste blieben, das war nie so von Gott geplant, war nie so vorgesehen. So ist es heute genauso. Viele Christen verbringen ihr christliches Leben in der Wüste. Und wisst ihr, wie es in der Wüste ist? Da ist es trocken und heiß, da gibt es kaum Wasser, da gibt es kaum was zu essen, da wächst kaum was. Es ist schwer, in der Wüste zu überleben. Das war nie Gottes Wille. Wir sollen weitergehen, wir sollen das geistliche Land Kanaan erobern. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, wie es da heißt. Ein Land, wo Überfluss ist. Und bei Gott ist die Fülle, ja, er lädt uns ein, aus seiner Fülle, aus der Fülle der Gnade Gottes zu leben. Johannes sagt das mal, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und wisst ihr, Gott ist so reich, seine Fülle ist so groß, dass wir sie nie ausschöpfen können. Deswegen sagt Paulus, wir sollen wachsen in Christus. Wir sollen uns vom Geist Gottes füllen lassen. Wir sollen uns vom Geist leiten lassen und im Geist leben. Gott hat mehr für uns bereit. Aber wenn wir anfangen, das geistliche Land Kanaan zu erobern, dann stellen wir fest, dass es dort verschiedene Riesen gibt, auch im geistlichen Bereich. Wir merken, es gibt Widerstand. Der Feind setzt alles daran, um uns aufzuhalten. Er setzt alles daran, um uns Angst zu machen und uns anzugreifen. Und einer dieser Riesen heißt Entmutigung. Entmutigung. Kennt ihr den Riesen, der dem schon mal begegnet? Und der Riese, der kam zu mir Ende letzten Jahres. Und er hat mich hart angegriffen. Der Riese Entmutigung. Er hat mich geschlagen. Und er hat mich in eine Position gedrängt, in der ich mich kaum wehren konnte. Und es war gerade so die Weihnachts- und Silvesterzeit. Und Gott dachte wohl, den jungen Mann muss ich wieder aufrichten. Gott hat gute Gedanken über uns. Und im Silvestergottesdienst sitzen wir dann und wir ziehen immer diese Losungskärtchen für das nächste Jahr. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht. Und ich ziehe meine Karte und lese ein Wort aus Zephania 3,16. Und da steht: Lass deine Hände nicht sinken. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Und wisst ihr, das war so stark, das war so passend. Das war wie wenn Gott persönlich zu mir gesprochen hätte. Lass deine Hände nicht sinken. Was auch passiert, was du auch denkst, wie schlecht die Lage auch nicht scheint und wie du dich auch nicht fühlst, lass deine Hände nicht sinken. Und in den letzten Wochen oder in der vorletzten Woche war das, glaube ich, da haben wir irgendeine komplett andere Predigt angehört. Und auf einmal kommt mir dieses Wort wieder. Lass deine Hände nicht sinken. Und es wird mir deutlich und bewusst, ich habe an euch gedacht und habe gedacht, wow, das ist ein Wort für mich und für Weil am Rhein. Ich weiß nicht warum, aber es war deutlich, dass Gott zu mir das gesprochen hat. Und deswegen wollen wir uns mit diesem Thema heute beschäftigen. Lass deine Hände nicht sinken. Lasst uns zunächst mal ein bisschen den Hintergrund dieser Aussage anschauen. Der Prophet Zephania. Zunächst müssen wir wissen, dass Zephania hier im dritten Kapitel prophetisch von der messianischen Zeit spricht. Zephania ist einer der kleinen Propheten, der sogenannten kleinen Propheten in der Bibel. Ja, das Buch hat nur drei Kapitel. Und hier im dritten Kapitel spricht er prophetisch von der messianischen Zeit. Und wenn wir dieses ganze Buch durchlesen, Zephania, dann stellen wir fest, dass es sehr ähnlich ist wie bei den anderen Propheten. Aufgrund des Ungehorsams vom Volk Israel und aufgrund der Bosheit der anderen Völker kündigt Gott das Gericht und Strafe an für diese Völker. Sowohl für Israel als auch für die anderen. Aber dann zum Schluss gibt Gott immer einen Ausblick im Alten Testament auf die messianische Zeit, auf den Messias, auf Jesus Christus. Und er sagt, darum wartet auf mich. Vers 8. Darum wartet auf mich, spricht der Herr. Zephania 3,8. Und dann geht es weiter und ich werde das ein bisschen zusammenfassen. Gott sagt, es kommt eine Zeit, in der ihr euch zu mir bekehrt, in der ihr mich suchen werdet, in der ich euch vergeben werde. Es kommt diese Zeit, wartet darauf. Es kommt eine Zeit, in der mir alle Völker dienen können und dienen werden. Menschen aus allen Völkern. Vers 9. Dann will ich den Völkern reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Und wir gehören heute zu diesen Völkern. Also hier ist sehr klar die Rede von der Evangeliumszeit, die Jesus Christus gebracht hat. Gott gab im Alten Testament, wie gesagt, immer wieder diesen Ausblick, immer wieder diese Hoffnung, immer wieder diesen Hinweis auf Jesus. Und wenn diese Zeit gekommen ist, sagt er, dann hast du allen Grund, dich zu freuen. Dann hast du allen Grund zu jauchzen und zu jubilieren, sagt er. Weil das wird eine herrliche Zeit, die nie da gewesen ist. Lasst uns das lesen ab Vers 14. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freu dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, so dass du dich vor keinem Unglück mehr fürchten musst. Zu der Zeit wird man in Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Retter. Er freut sich über dich mit großer Freude. Er ist still in seiner Liebe zu dir, jauchzt er über dich mit Jubel. In dieser Zeit leben wir jetzt. Er sagt hier, du Tochter Zion, Jerusalem. Wir haben schon in dem Lied gesungen, ja? Jerusalem, Zion. Der Apostel Paulus erklärt uns das im Galaterbrief zum Beispiel und andere Schreiber im Neuen Testament. Sie erklären uns, dass die neutestamentliche Gemeinde mit Zion und Jerusalem verglichen wird. Ja, das ist das himmlische Jerusalem, sagt er. Jerusalem, das ist die Mutter der Freien. Also im Neuen Testament ist Jerusalem und Zion die Gemeinde des Herrn. Das Wort ist an uns gerichtet. Gott möchte uns heute ermutigen. Er möchte uns Freude bringen. Er möchte uns aufheben. Er möchte uns stärken. Wir wollen ein bisschen auf die Gründe schauen. Auf die Gründe für diese ermutigende Aufforderung. Schau mal, er sagt in Vers 14, jauchze, juble, freue dich von ganzem Herzen. Was ist der Grund für diese Freude? Was ist der Grund dafür? Und er nennt uns den Grund und sagt in Vers 15, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen. Mit einem Wort Freispruch. Der Herr hat deine Strafe weggenommen. Der Grund für diese überschwängliche und herzliche Freude, für diesen Jubel, für dieses Jauchzen ist, dass der Herr deine Strafe weggenommen hat. Dass der Herr dich freigesprochen hat. So wie ein Sträfling, der im Gefängnis seine gerechte Strafe absitzt, ja, und auf einmal wird er freigesprochen, er bekommt Gnade. Und man sagt zu ihm, du darfst hier rausspazieren. Deine Strafe ist bezahlt. So handelt Gott mit uns. Genauso. Er spricht uns frei von Schuld und Sünde. Gott schaut uns nicht mehr mit Zorn an. Er vergilt uns nicht nach unserer Sünde. Sondern er hat die Strafe auf einen anderen gelegt. Auf seinen Sohn. Jesus hat unsere Strafe getragen, ja, und deswegen heißt es hier, so wurde die Strafe weggenommen. Was für eine Gnade, was für ein Grund zur Freude, ein Grund zu jubeln. Sag mal, freust du dich noch darüber? dass der Herr deine Strafe weggenommen hat. Freuen wir uns noch darüber, über die Gnade und Liebe Gottes. Und wisst ihr, wenn wir so angefochten sind, wenn wir so entmutigt werden, wenn wir von Satan angegriffen werden, dann vergessen wir oft, welch ein unglaubliches Geschenk Gott uns gemacht hat und für uns gebracht hat. Welches Geschenk Jesus uns brachte. Wir vergessen dabei, was es ihn gekostet hat. Und wenn wir dann auf unsere Sorgen, Nöte und irgendwie Anfechtungen schauen, was sind sie im Vergleich zu dem, was Jesus Christus erlitten hat? Für uns, für unsere Strafe. Wisst ihr, was Jesus körperlich und seelisch durchgemacht hat, um uns Straffreiheit zu erkaufen? Ich glaube, das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Aber wir können es versuchen. Wir können es versuchen, es uns vorzustellen. Körperlich erleidet er Schläge, Qualen und Tod. Aber sein Leib wird zusätzlich gebrochen, weil er auch alle Krankheit auf sich nimmt. Er nimmt den Fluch der Krankheit auf sich, sagt er. Das alles konzentriert sich komplett auf seinen Körper. Diese Qualen können wir uns gar nicht vorstellen, wie das war. Jesaja sagt uns in dem bekannten 53. Kapitel, er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Ihr Lieben, wann war das? War das zu seiner Lebzeit? Am Kreuz. Zu seiner Lebzeit? Aber nur am Kreuz. Ansonsten lesen wir, dass Tausende in Heerscharen zu ihm kamen, um ihn zu hören. Sie kamen alle zu ihm. Sie wollten ihn hören. Sie haben ihn gerne gehört. Sie haben ihn bewundert. Sie wollten ihn zum König machen. Er war nicht der Allerverachtetste in dieser Zeit. Natürlich hat er Widerstand erlebt von den Pharisäern und so weiter und so fort, von der politischen Seite. Aber die Menschen haben sich zu ihm hingezogen. Aber am Kreuz, da war er der Allerverachtetste. So, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, weil sein Körper so entstellt war. Durch diese Schmerzen und Krankheit, die auf ihn gelegt wurde. Aber weißt du, das ist nicht alles. Paulus sagt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Was bedeutet das? In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Stellt euch vor, die Sünde der ganzen Welt. Welch ein Druck, welch ein Schmerz muss es gewesen sein für Jesus, der von keiner Sünde wusste, der unschuldig war, jetzt die ganze Sünde der Welt zu tragen und auf sich zu fühlen. Er hat jedes bissige Wort, jede Verleumdung, jeden Neid, jede Habgier, jeden Diebstahl, jeden Mord, jeden Missbrauch, jede Vergewaltigung. Kann man sich das vorstellen? Er hat es alles auf sich genommen. Er hat es alles auf sich genommen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er fühlte sich so schuldig, wie ein Sünder sich schuldig fühlt, und er spürte, wie der Vater, der heilige Gott, ihn verlässt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum spricht er das? Weil Jesus die Sünde war. Stell dir vor, Jesus, der Sohn, der zur wunderbaren und geheimnisvollen Dreieinigkeit Gottes gehört. Er verlässt den Himmelsthron und wird uns Menschen gleich. In einer gewissen Weise verlässt er schon Gott, als er auf die Erde kommt. Er zwängt sich in diesen menschlichen Körper. Ja, der Paulus sagt, er nahm Knechtsgestalt an. Er wird ein Mensch, aber wisst ihr, im Geist war er mit seinem Vater verbunden. Die ganze Zeit. Sie waren eins. Ich und mein Vater sind eins im Geist. Aber hier am Kreuz fühlt er das, was ein Sünder fühlt. Verlassen von Gott. Er geht durch die tiefsten Abgründe. Doch er siegt und er triumphiert über Sünde, Teufel und Tod. Er aufersteht am dritten Tag. Und die Macht Satans ist dadurch für immer gebrochen. Und weißt du, jetzt kann man sagen, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen. Und deswegen juble, jauchze, freue dich von ganzem Herzen. Jubiliere darüber, dass der Herr auf diese Art und Weise deine Strafe weggenommen hat. Wollen wir nicht heute Gott ganz besonders dafür danken, ihn dafür preisen, ihn dafür anbeten, ihm dafür Lob bringen? Der Herr hat deine Strafe weggenommen. Aber hast du diese Gnade auch angenommen? Und wisst ihr, ich kenne euch nicht persönlich alle, aber falls nicht, mache dir bewusst, was Jesus gemacht hat, vollbracht hat. Und nimm diese Gnade an, damit auch deine Strafe weggenommen wird und du davon frei wirst. Gott ruft also sein Volk auf zur Freude. Und wir haben gesehen, warum. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen. Aber mir kommt es vor in diesen Versen, als ob Gott uns noch mehr ermutigen möchte. Als ob er weiß, dass im Leben verschiedene Kämpfe kommen. Als ob er weiß, dass es nicht immer so alles einwandfrei und glatt verläuft. Er weiß, es werden Riesen aufstehen, die uns angreifen, die uns schaden möchten. Und er ermutigt uns weiter und sagt uns, Vers 16, fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht sinken. Warum eigentlich nicht? Und auch hier gibt er direkt die Antwort. Denn, dieses Denn bezieht sich auf die Aussage vorher, ja? Lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Lass deine Hände nicht sinken, werde nicht mutlos, gebe nicht auf. Denn dein Gott ist bei dir. Er hat dich erkauft, er hat für dich bezahlt, er hat dich befreit und er hat gesagt und zugesagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Was auch immer dich belastet, vergiss nicht, dass du nicht alleine bist. Vergiss nicht, dass dein Gott bei dir ist. Und wisst ihr, wir müssen uns das nur immer wieder bewusst machen. Paulus sagt, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn er ist um uns, über uns, mit uns. Aber oft vergessen wir das und uns ist das nicht bewusst. Aber das Bewusstsein der Gegenwart Gottes bringt Ruhe und Frieden. Das Bewusstsein der Gegenwart Gottes bringt Ruhe und Frieden in unser Herz. Wisst ihr, wir tragen manchmal Lasten, die wir nicht tragen sollten. Wir sorgen uns manchmal so, als ob Gott gestorben wäre. Und wir nehmen sehr viele Dinge sehr persönlich. Wir sorgen uns manchmal um die Gemeinde, darum, wie es weitergeht, darum, welche Entscheidungen getroffen werden, darum, wie sich alles entwickelt und so weiter und so fort. Wir sorgen uns manchmal um die Gemeinde so, als ob es unsere Gemeinde wäre. Aber es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist Jesu Gemeinde. Wir sorgen uns manchmal so um die Gemeinde, als ob wir Jesus nicht zutrauen, dass er damit zurechtkommt. Wir sorgen uns manchmal um unsere Kinder so, als ob Gott nicht für sie sorgen möchte, als ob er gar nicht da ist. Wir tun so, als ob wir alles alleine stemmen müssten, als ob Gott nicht da wäre. Wir sorgen uns manchmal um unsere Mitmenschen so, als ob Gott nicht da wäre. Wir sorgen uns um unsere Arbeitsplätze, um die Konjunktur im Lande, um die Demoralisierung, um die Abgründe der Menschen. All das beeinflusst uns. Wir sorgen uns um unsere Finanzen, um unsere Gesundheit, um unser Wohlergehen. Und wir vergessen bei all dem sehr, sehr oft, wenn wir mitten in diesem Kampf stehen, dann vergessen wir, dass Gott uns sagt, alle eure Sorge werft auf mich, denn ich will für euch sorgen. Ihr habt hier den schönen Vers hängen. Kommt her zu mir alle. Wisst ihr, was das Gute an dem Vers ist? Das Wörtchen alle. Da bist du gemeint und ich bin gemeint. Jeder. Keiner ist ausgeschlossen. Ich finde es immer so gut, wenn in der Bibel steht, ein jeder. Alle. Keiner ist ausgeschlossen. Kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Früher dachte ich, das ist nur an die gerichtet, die Jesus nicht kennen. Ich stelle immer mehr fest, dass es gerade für uns gilt. Manchmal sind wir mühselig und beladen. Aber er will uns erquicken. Jesus sagt dann weiter, kommt her zu mir, lernt von mir und so weiter. Nehmt auf euch mein Joch. Und mein Joch ist wie? Sanft. Und meine Last ist wie? Leicht. Und jetzt schaut mal, wenn du eine Last spürst, die schwer ist, dann ist es nicht Jesu Last. Wenn du ein Joch spürst, das hart ist, dann ist es nicht Jesu Joch. Und diese Last und dieses Joch müssen wir abwerfen. Müssen wir auf Jesus werfen, alle eure Sorge werft auf mich. Und das gilt in jedem Bereich unseres Lebens, ob wir für die Gemeinde sorgen, für die Familie, für uns selbst, für andere, was auch immer. Das gilt uns immer und wir haben das immer wieder aufs Neue zu lernen. Spürst du eine Last, die dich erdrückt, wirf sie ab, denn es ist nicht Jesu Last. Wir tragen manchmal Lasten, die wir nicht tragen sollten. Wir müssen lernen, unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Und deswegen lass deine Hände nicht sinken. Lass deine Hände nicht sinken, werde nicht mutlos, werde nicht schwach. Mache weiter, treu, weiter mit dem, womit Gott dich beauftragt hat. Lass deine Hände nicht sinken. Gehe weiter den Weg, den Gott dich führt. Und wirf die Lasten ab und das Joch ab, das dich beschwert und das dich unglücklich macht. Komme zu Jesus, wirf das alles an, auf ihn. Er wird damit zurecht. Glaub mir, er wird damit zurecht. Und wir stellen immer wieder fest, manchmal brauchst du einfach nur so einen Vers, der dich trifft. Und du wirfst das Joch ab und du wirfst die Last ab. Und du stellst fest, Jesus wird damit fertig. Amen. Jesus wird fertig damit. Vielleicht fühlst du nicht so und alle deine Umstände sprechen dagegen. Aber dennoch ist Gott bei dir. Und das ist so schön zu wissen. Er ist bei dir. Und noch etwas sagt uns dieser Vers. Dein Gott ist bei dir. Ein starker Heiland. Als ich das las, kam Licht in mein Herz, kam Hoffnung. Ein starker. Hier werden uns in drei Worten zwei wichtige Eigenschaften Gottes gezeigt. Erstens, er ist ein Heiland. Was bedeutet das Wort Heiland? Retter, genau. Das Wort Heiland bedeutet Retter. Derjenige, der rettet. Derjenige, der Rettung bringt. Das hebräische Wort, das hier steht, kann ich nicht aussprechen. Aber es bedeutet so viel wie erretten, helfen, siegreich sein. Und wisst ihr, das zeigt uns Gottes wahre Natur und Gottes wahre Absichten mit uns. Er will uns helfen. Er will uns retten. Er hat gute Absichten mit uns. Er ist ein guter Gott. Das muss tief in unser Herz. Er ist ein Heiland, der heilt nach innen und außen. Ein Heiland. Und das Zweite ist, er ist stark. Er ist nicht nur ein Retter, er hat nicht nur die gute Absicht und den guten Willen, so wie wir es manchmal haben. Manchmal haben wir ganz gute Absichten, ganz guten Willen, aber wir sind unfähig, die Lage zu verändern. Wir sind unfähig, irgendwie zu helfen. Wir fühlen uns hilflos. Und das ist bei Gott anders. Er ist ein starker Heiland. Er hat den Willen, dir zu helfen, und er hat die Kraft dazu. Nichts ist unmöglich bei ihm. Er hat die Fähigkeit, dich zu retten, egal wo du bist. Egal, was du hast, egal, wie du stehst. Wir haben das in der Einleitung gelesen. Paulus sagt in Römer 8, ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein, wenn der Allmächtige für uns ist? Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Wir sind mit ihm fest verbunden. Und wenn der Satan auch kommt und er verleumdet dich und er entmutigt dich und er sagt, du hast hier nicht richtig getan und dort was Falsches gesagt und dieses nicht so und jenes nicht so. Was sagt Paulus? Christus ist hier der Rechtfertige. Durch Jesus Christus werden wir rechtfertigt. Zu ihm dürfen wir alle unsere Unzulänglichkeiten bringen. Er rechtfertigt uns, nicht wir, nicht aus unseren Werken. Und er, ein starker Heiland, will uns in jeder Lage und Situation helfen. Glauben wir das ganz praktisch? Oder haben wir Zweifel? Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Er dreht die Sachen sehr oft so um, bis du gar nicht mehr weißt, wo rechts und links ist. Und auf einmal ist der starke Heiland gar kein starker Heiland mehr. In deinem Kopf. Ihr Lieben, lasst uns sich bewusst machen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Dass er grenzenlos ist. Ihm sind keine Grenzen gesetzt, weder in seiner Kraft noch in seiner Liebe. Er ist die Liebe. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Wisst ihr, es hat mich so beeindruckt. Weihnachten ist noch nicht lange her. Als der Engel Gabriel zu Maria kam und ihr ankündigte, dass sie schwanger wird. Ja, das war schon was, nicht wahr? Stell dir vor, du bist eine junge Frau und dann kommt ein Engel und sagt, du wirst schwanger, einfach so. Von nichts und wieder nichts. Und Maria, die stand da, die war ein bisschen schockiert, ja. Werden wir auch, schon allein, wenn man einen Engel sieht. Aber die Worte schockierten sie noch mehr und die sagt, wie soll das zugehen? Wie soll es funktionieren, da ich doch von keinem Manne weiß? Lieber Gott, das geht doch nicht. Also das. Und weißt du, das war absurd, das war unmöglich. Noch nie ist eine Frau ohne einen Mann schwanger geworden. Und der Engel versteht es, dass wir Menschen kurzsichtig sind und dass wir nur auf das schauen, was wir kennen und wissen. Und er erklärt dir das. Er erklärt dir das so, er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dann fügt er hinzu, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und jetzt war es entscheidend, was Maria sagt. Es war entscheidend, ob sie glaubt oder nicht. Sie könnte ja auch sagen, also das ist schön und gut, ja, diese Vorstellung, aber sorry, ich kann mir das nicht vorstellen. Das funktioniert nicht. Doch Maria reagiert Gott sei Dank anders. Sie glaubt. Und wisst ihr, wie sie glaubt? Sie glaubt nicht nur theoretisch, sondern sie macht mit ihren Worten einen Glaubensschritt. Und das können wir auch. Wir können in unseren Gedanken und in unseren Worten und auch in unseren Taten Glaubensschritte tun. Und das macht Maria hier mit den Worten. Sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie sagt nicht nur, okay, ich glaube dir, sondern sie sagt, mir geschehe so, wie du es sagst. Es passiere so. Wow, das ist Glaube. Das ist Glaube, der erfasst, das ist wirklich in Anspruchnahme der Verheißung Gottes. Das ist Glaube, der nimmt. Und weil sie sich so für Gottes Wort öffnet, passiert es auch. Ich wünsche, dass wir es lernen, es genauso zu machen. Dass wir es lernen, das Wort zu lesen, und weil wir wissen, dass wir einen grenzenlos starken Heiland haben, dass wir seinem Wort so Glauben schenken. Mir geschehe nach deinem Wort. Vielleicht hält dich Satan gefangen in Entmutigung, in Beleidigung, vielleicht umgekehrt in Unvergebenheit, ich weiß es nicht, vielleicht in Neid oder in sonstigen Dingen. Und Jesus möchte dich davon frei machen. Sagst du, mir geschehe nach deinem Wort und gehst diesen Weg? Vielleicht bist du krank, es scheint aussichtslos, aber du weißt, Jesus möchte dir helfen. Du weißt, du hast die Verheißungen Gottes. Du weißt, Gott ist auf deiner Seite. Sagst du, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Vielleicht bist du gefangen in Depression und Angst. Aber wir haben hier gelesen in Zephania, fürchte dich nicht. Und wisst ihr, wie oft sagt Gottes Wort uns, fürchte dich nicht, sei unverzagt, lass die Hände nicht sinken. Ich bin gekommen, Gefangenen Befreiung zu bringen, sagt Jesus. Und du gehst diesen Glaubensschritt, machst diesen Glaubensschritt und sagst, mir geschehe, so wie du es sagst. Vielleicht kämpfst du mit irgendeiner Sünde, die du nicht lassen kannst. Du willst Gott dienen, aber du stellst fest, es klappt nicht. Schau auf Jesus, auf sein Opfer. Wir haben das betrachtet, was er für dich getan hat. Komme zu ihm, bitte ihm ganze Befreiung. Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Er will uns frei machen. Und Paulus sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit den Sieg gibt. Durch Jesus Christus in 2. Korinther 2,14. Die Frage ist, glauben wir diesen Worten? Glauben wir, dass da Kraft ist? Göttliche, übernatürliche Kraft, die uns die Gnade schenkt zu siegen und zu überwinden. Mir geschehe nach deinem Wort. Johannes sagt es in 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube, der die Kraft Gottes in unserem Leben aktiviert. Es ist der Glaube, durch den Gott uns den Sieg schenkt. Lass deine Hände nicht sinken. Unser Gott ist mit uns, ein starker Heiland. Und weiter sagt der Prophet Zephania hier, er freut sich über dich mit großer Freude. Er ist still in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Wow. Weißt du, Gott schaut so voller Liebe auf uns. Er freut sich über uns. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Kannst du dich, lieber Gott, wirklich über mich freuen? Aber hier steht es geschrieben, ihr Lieben. Das ist Gottes Wort. Er jauchzt über dich mit Jubel, nicht nur ein bisschen, mit Jubel. Und weißt du, so wie du dich über Gott und in Gott freuen kannst, das, was Zephania davor sagt, so will sich Gott und freut sich Gott auch über dich. Und warum freut er sich über dich? Weil er dich gerecht und rein macht. Er schenkt dir ein reines Herz. Durch das Blut Jesu, nicht durch deine Werke, nicht indem du dich anstrengst. Durch das Blut Jesu macht er dich rein und gerecht. Weil er dich liebt, freut er sich über dich. Er freut sich, weil du ihn angenommen hast. Er freut sich, dass du ihm glaubst. Er freut sich über unseren Glauben. Und er freut sich über dich, auch wenn du nicht perfekt bist. Weiß nicht, wie ihr seid, ja, aber ich bin nicht perfekt. So gar nicht. Und deswegen frage ich mich, kannst du dich Gott über mich freuen? Aber er freut sich über dich, auch wenn du nicht perfekt bist und auch wenn du nicht alles richtig machst. Er freut sich dennoch über dich. Wie freut er sich? Wisst ihr wie? Wie ein liebender Vater sich über sein kleines Kind freut. Und das kleine Kind, das beginnt zu laufen, so langsam, holperig, ja, irgendwie, das kann das Gleichgewicht noch nicht richtig halten. Das kleine Kind beginnt so langsam, erste Worte zu sprechen. Die sind absolut nicht perfekt. Die sind eher Gaga. Aber du freust dich darüber. Warum freust du dich denn darüber? Weil es dein Kind ist. So freut sich dein liebender Vater über dich, dein himmlischer Vater. weil du sein Kind bist. Er freut sich über dich. Und deswegen, lass deine Hände nicht sinken. Gott segne dich. Amen.